FreeFM auf 102,6. For you to fly.
In meiner ehrenamtlichen Tätigkeit bin ich einer der Kreissprecher der Partei Die Linke in Stuttgart und eben auch jetzt momentan als Landtagskandidat für den Wahlkreis Stuttgart 1 aktiv im Vorwahlkampf oder mittlerweile kann man sagen auch schon im Wahlkampf. Daneben engagiere ich mich auch in den Stuttgarter Mieterinitiativen. Das sind so Basiszusammenschlüsse von Mieterinnen und Mietern von verschiedenen großen Wohnungsbaugesellschaften und wir engagieren uns und beraten uns gegenseitig oder tragen sozusagen die Erfahrungen, die wir machen, weiter und informieren Mieterinnen und Mieter, wie man sich gegen steigende Mieten durch Mieterhöhungen, durch Modernisierungen oder eben auch durch zum Teil überhöhte Betriebskostenabrechnungen zur Wehr setzen kann, sage ich mal. Und das ist eigentlich auch ein wichtiger Bestandteil von meiner Arbeit, die ich sehr, sehr gern mache und auch für relativ wichtig halte.
Dann würde ich sagen, sind Sie, Filippo Capezzone, genau der richtige Ansprechpartner zum Thema Mietendeckel. Anlass unseres Gesprächs ist die Pressemitteilung der Linken Baden-Württemberg vom 23. November, in der die Partei einen Mietendeckel für Baden-Württemberg fordert. Bevor wir gleich richtig ins Thema einsteigen, erstmal, was ist denn der Unterschied zwischen der Mietpreisbremse und dem Mietendeckel?
Die Mietpreisbremse ist ein bundespolitisches Instrument, das es auch schon länger gibt. Die Mietpreisbremse begrenzt praktisch die Anstiege von Mieten oder untersagt, sagen wir mal, Mieterhöhungen, die oberhalb von 10% über der sogenannten ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Die wird meistens mit dem Mietspiegel, mit dem sogenannten Mietspiegel nachberechnet oder nachgewiesen und belegt. Das ist ein Gesetz, das die Große Koalition erlassen hat auf Druck der Mietenbewegung, die auch schon, sagen wir mal, 2013 angefangen hat zu wachsen und stärker zu werden und sozusagen die Probleme in die Öffentlichkeit zu tragen, die auf dem Wohnungsmarkt existieren.
Die Mietpreisbremse gibt es ja auch in Baden-Württemberg. Warum langt die Ihnen nicht? Was fehlt Ihnen oder wo sehen Sie die Schwachstellen?
Es ist ein Gesetz, das natürlich in gewisser Weise in die richtige Richtung geht. Das aber erstens, weil es verschiedenste Ausnahmen gibt. Zum Beispiel gibt es den Bestandsschutzmieten, die schon vor Erlass der Mietpreisbremse weit oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete lagen. Die werden durch das Gesetz nicht berührt. Der Neubau ist ausgenommen und dergleichen Dinge mehr. Und das führt halt dazu, dass es ein sehr, sehr löchriges Gesetz ist, das kaum in der Lage, und es war ja auch beziehungsweise offensichtlich nicht in der Lage, die Mieten wirksam zu begrenzen. Denn in den letzten Jahren hat sich ja und auch seit Bestehen der Mietpreisbremse wachsen ja vor allem in den Ballungsräumen die steigen die Mieten stark weiter. Und anderes Problem ist vielleicht auch noch, dass die Mieten auch schon mit zu dem Zeitpunkt, wo die Mietpreisbremse eingeführt wurde, zum Teil deutlich zu hoch sind. Also über 30-40% der Haushaltseinkommen dafür aufgewendet werden muss. Und das gilt ja eben als die Schwelle der Wohnkostenüberlastung. Das heißt, es reicht nicht, einen Mietanstieg abzubremsen, sondern die Mieten müssen tatsächlich auch, wir brauchen nicht nur eine Bremse, wir brauchen auch den Rückwärtsgang. Die Mieten müssen zum Teil auch auf ein für die Menschen erträgliches Maß abgesenkt werden. Und
diesen Rückwärtsgang in Form eines Mietendeckels hat man in Berlin eingeschlagen. Wann denn genau und wie kam es dazu?
Also ich bin mir gar nicht ganz sicher, ab wann die Debatte gestartet ist. Ich glaube, das würde so aufs Jahr 2018 zurückgehen. Da hat ein Berliner Stadtverwaltung angestellter Jurist hat einen Artikel in einer juristischen Fachzeitschrift publiziert und hat die Anregung gebracht, die bisher niemandem aufgefallen war, dass die gesetzliche Regelung der Wohnungswirtschaft in das Handlungsfeld oder in die Kompetenz, in die gesetzgeberische Kompetenz der Länder fällt seit der sogenannten Föderalismusreform 2006. Davor war das Bundessache, die ist dann eben an die Länder übergegangen. Und da die Bundesregierung keine umfassende Regulierung der Wohnungswirtschaft gesetzlich gemacht hat, ist es sozusagen noch nicht belegt gewesen durch eine übergeordnete bundesgesetzliche Regulierung. Deshalb hat dieser Jurist gesagt, ja, dann könnten ja eigentlich die Länder, zum Beispiel Berlin, was machen. Und so hat die Debatte ihren Lauf aufgenommen und hat damit geendet vorerst sozusagen, dass die Landesregierung dort dieses Gesetz, wie das im Amtsdeutsch heißt, Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung, muss ich auch ablesen, ja, erlassen hat. Und es ist seit dem Februar seit dem Februar 2020 diesen Jahres in Kraft, in seiner ersten Stufe in Kraft zumindest. Die nämlich bedeutet, dass eine Mietsteigerung zunächst untersagt war, also ein kurzes Mietmoratorium. Und dann kam im November die zweite Stufe des Mietendeckels dazu.
Okay, die erste Stufe untersagt also eine Mietsteigerung. Ende November ist ja jetzt die zweite Stufe des Mietendeckels in Berlin in Kraft getreten. Was legt denn die zweite Stufe jetzt konkret neu fest?
Die zweite Stufe bedeutet, dass in der Zwischenzeit Mietobergrenzen festgelegt wurden. Die sind differenziert, so ein bisschen so ähnlich wie in einem Mietenspiegel, nach Alter, nach Ausstattungsgrad der Wohnung. Da wurde halt praktisch ein Raster festgelegt, wo man dann sagen kann, okay, die Wohnung ist so und so alt, so und so groß und deshalb darf sie maximal so und so viel kosten. Und die zweite Stufe des Mietendeckels bedeutet, dass alle Mietverhältnisse, die einen gewissen Prozentsatz, und zwar ich denke 20%, über diese Mietobergrenze hinausgehen, dass diese Mieten gesetzlich verpflichtend abgesenkt werden müssen. Und das ist die große Neuerung. Das war das, was ich mit sozusagen Rückwärtsgang gemeint habe, dass es jetzt nicht nur zu einem Abbremsen oder Mietendeckel sogar Untersagen von Mieterhöhungen kam, sondern zu einer wirklichen Senkung auch von überhöhten Mieten.
Sie fordern nun den Mietendeckel auch für unser Bundesland, für Baden-Württemberg. Wie ist denn die Lage hier aktuell?
Also die Situation für Mieterinnen und Mieter in Baden-Württemberg ist problematisch und das auch schon seit vielen Jahren und sich ständig aber verstärkend. Und jetzt wahrscheinlich, dazu haben wir noch gar keine wirklich greifbaren Zahlen, aber man kann davon ausgehen, dass die Situation jetzt durch die Corona-Krise, die ja bedeutet, dass die Einkommen nochmal bei vielen Menschen dramatisch sinken, nochmal viel akuter und schlimmer wird.
Die Linke spricht auch von einer drohenden Wohnkostenüberlastung. Was versteht man denn überhaupt unter der Wohnkostenbelastung?
Das ist ja der Anteil, den ein Haushalt von seinem Nettoeinkommen für das Wohnen ausgeben muss. Also das kann sein, das ist dann die Kaltmiete plus Nebenkosten plus Heizkosten. Also das ist natürlich in der sozialpolitischen Debatte ein bisschen, gibt es da verschiedene Zahlen. Also früher in der, sage ich mal, alten Bundesrepublik hat man immer davon gesprochen, dass ca. 30% das sein sollte, was man maximal fürs Wohnen ausgeben muss. Es gibt auch andere Definitionen, die von der Wohnkostenüberlastung ab 40% Ausgabe vom Nettoeinkommen sprechen. Aber klar ist natürlich, dass je mehr es ist, desto größer ist das Problem für die Haushalte. Desto mehr kann man sich Freizeit, Sport, kulturelle Aktivitäten, Urlaub auch zur Erholung und auch Dinge, die der Gesundheit dienen, immer weniger leisten, wenn man eben schon so viel fürs Wohnen ausgeben muss.
Und wie sieht die Wohnkostenbelastungsquote für Baden-Württemberg gerade aus?
Die Wohnkostenbelastungsquote war im Jahr 2018 nach Daten des Statistischen Bundesamtes im Gesamtdurchschnitt über das ganze Bundesland bei knapp 28%. Also sie ist sehr knapp schon im allgemeinen Durchschnitt an der Grenze, was als Welle der Bezahlbarkeit gilt. Also wenn der Anteil im Haushaltseinkommen, der fürs Wohnen aufgewendet werden muss, langfristig über 30 bis 35, manche sagen auch 40, das ist so ein Korridor, Prozent liegt dann und das längerfristig der Fall ist, dann kommt es halt dazu, dass andere Lebensbereiche zum Teil empfindlich eingeschränkt werden, sei es die Bildung, sei es die Gesundheit und so weiter. Und jetzt zeigt ja so ein landesweiter Durchschnittswert, das ist ein Wert, das ist ein Indikator, der hilft uns was, der zeigt uns vor allem, dass er da eine Steigerungstendenz gibt, also gerade jetzt erst vor ein paar Tagen wurden Daten veröffentlicht vom Statistischen Landesamt, die auch wieder eine leichte Steigerung zeigen und von 18 auf 19. Und es ist aber natürlich so, dass dieser Durchschnittswert nie das genaue Bild vermittelt, wie es bei Haushalten ist, die niedrige und mittlere Einkommen haben oder die zum Beispiel alleinerziehend sind oder viele Haushalte mit vielen Kindern. Da ist die Situation zum Teil wesentlich drastischer. Also das zeigen auch, wenn man detailliertere Untersuchungen ausschaut, wir haben hier in Stuttgart das Glück, dass wir ein statistisches Amt haben, das da relativ detailgenaue und aufschlussreiche Auswertungen macht. Da sieht man, dass bei Haushalten mit unter 1.300 Euro Nettohaushaltseinkommen, dass dort die Mietbelastung schon eher in Richtung weit über 50 und Richtung 60% Tendenz steigend marschiert. Genau, und das ist eben, was so ein Mittelwert zum Teil verdecken kann, eben, ja, dass es zum Teil noch wesentlich dramatischere Fälle gibt.
Welche gesellschaftlichen Folgen kann das haben?
1.300 Euro netto, wenn man sich das jetzt mal als praktisches Beispiel überlegen wollen würde. Wer könnte das sein? Was könnte das sein, wenn man eine Altenpflegehilfskraft nimmt zum Beispiel? Nicht Fachkraft, sondern Hilfskraft. Die wird, sagen wir mal, nach Tarifvertrag bezahlt, kriegt dann diese Tarifvertrag TVOD, Pflegestufe, Entgeltgruppe 6. Diese Menschen arbeiten meistens 80%, nehmen wir das auch nochmal zusätzlich an. Das hat damit zu tun, dass man bei dem anstrengenden Beruf 100% Job fast nicht aushalten kann über einen längeren Zeitraum. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass solche Leute eher 80% vielleicht arbeiten und die verdienen, die gehen dann, so jemand hat dann im Monat 1.400 Euro netto ungefähr zur Verfügung. Das heißt, so jemand würde bei einer bescheidenen Wohnung von, sagen wir mal, 50 Quadratmetern, würde so jemand eben auch schon, wenn man das dann ausrechnet, als Anteil 45-50% ihres Monats Nettolohns fürs Wohnen ausgeben. Und das führt eben dazu, dass gerade solche Menschen, die in solchen wichtigen Berufen arbeiten, dass die sich, dass die frustriert werden, dass die sich das ausrechnen können, dass sie nie in der Lage sein werden, sich überhaupt eine ordentliche Wohnung auf Dauer in Stuttgart leisten zu können. Und das führt dazu, dass ganz viele Menschen in diesen Berufsgruppen ihre Ausbildung wieder abbrechen. Und ich finde, das zeigt ganz gut, dass es auch einen engen Zusammenhang vom Wohnungsproblem zu anderen sozialen Problemen gibt, nämlich der Personalunterversorgung oder dem Personalmangel in den wichtigen sozialen Berufen.
Okay, so viel zu den gesellschaftlichen Folgen. Hat die hohe Wohnkostenbelastung auch ökologische Folgen?
Wenn in den innerstädtischen Gebieten die Mieten für, wenn wir wieder das Beispiel von vorher aufgreifen, sagen, für Menschen, die in der Altenpflege zum Beispiel arbeiten, unbezahlbar werden, dann führt es eben dazu, dass sie in der Konsequenz immer weiter aus der Stadt herausziehen müssen und dass sie dann entsprechend sich dadurch die Zahl der einpendelnden Personen erhöht. Und da wir ja auch andere gesellschaftliche Probleme haben, wie einen zu wenig ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr. Und wenn man das dann auch noch zusammen denkt, dass es oft viele Menschen im Schichtdienst arbeiten, wo eben die ÖPNV-Verbindungen entsprechend noch ungünstiger sind als tagsüber, dann führt es eben auch zu einer Steigerung des Verkehrsaufkommens mit PKWs, auch mit privaten PKWs. Und
wie kann man denn Baden-Württemberg im bundesweiten Vergleich einordnen?
Also es ist auf jeden Fall so, dass die größeren Städte in Baden-Württemberg, wie auch die Ober- und Mittelzentren, also auch sogar Reutlingen, Röblingen, Sindelfingen, dass also einige Städte in Baden-Württemberg unter den Top 10 der Mietsteigerungen sind. Das trifft natürlich auch auf andere Bundesländer genauso zu. Das gibt es auch sicherlich im Umland von Frankfurt, das in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg. Aber Baden-Württemberg ist schon auch ein Land, in dem es da gravierende Probleme gibt.
Obwohl Sie ja Stuttgarter sind, unser Radius sitzt ja in Ulm. Wie sieht denn die Situation der beiden Städte im Vergleich oder vielleicht auch im Landesvergleich aus?
Da muss ich sagen, dass ich natürlich wesentlich besser informiert bin als Stuttgarter über die Verhältnisse in meinem Wohnort in Stuttgart. Aber ich finde vielleicht einen Aspekt, auf den ich vielleicht hervorheben wollen würde, was die Flächenpolitik, die kommunale Bodenpolitik angeht, dass es da gravierende und auch wichtige Unterschiede zwischen der Stadt Stuttgart gibt und der Stadt Ulm. Es ist so, dass in Stuttgart leider, und das kritisieren wir als von der Linken auch in der Kommunalpolitik andauernd und versuchen da dagegen mobil zu machen, ist, dass die Stadt permanent öffentliche Flächen abverkauft und die privaten Investoren für die Entwicklung, also für die Bauentwicklung überlässt, was wir sehr kritisch sehen, weil wir finden, dass private und profitorientierte Unternehmen nicht geeignet sind, um dauerhaft bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Während die Stadt Ulm da ein anderes Konzept verfolgt und da ein Stück weiter ist aus unserer Sicht oder ein bisschen mehr da ist, wo Stuttgart auch sein sollte aus unserer Sicht, nämlich dass eine sehr aktive Bodenvorratspolitik gemacht wird, dass grundsätzlich städtische Grundstücke nicht privatisiert werden. Und das ist eine Geisteshaltung, die wir auch in der Kommunalpolitik und Landespolitik allgemein verankert sehen wollen in der Zukunft.
Gibt es sonst noch was, das in der Landespolitik verankert werden soll?
Neben unserer zentralen Forderung, nämlich dem Mietendeckel, fordern wir natürlich auch eine Ausweitung der Wohnungsbautätigkeit, der Fördergelder für die Schaffung von Sozialwohnungen, wobei ich da vielleicht auch hinterher schieben sollte, dass wir da ein bisschen anderes Konzept verfolgen, als es bisher der Fall ist. Das Konzept, wie Wohnraumförderung gemacht wird, besagt ja, dass das Land Fördergelder vergibt und im Gegenzug verpflichten sich private Investoren für einen zeitlich begrenzte Zeit die Mieten unterhalb dessen anzusetzen, was sie am Markt verlangen könnten. Und in gewisser Weise, ja, wir nennen es manchmal ein bisschen despektierlich soziale Zwischennutzung. Unsere Meinung ist, dass staatliche Fördergelder so verwendet werden sollten, dass dauerhaft bezahlbarer Wohnraum entsteht und nicht einer, bei dem die Belegungsbindung oder die Sozialbindung nach 15 bis 20 Jahren wieder erlischt. Weil so kommen wir von der Problematik nicht weg, dass der Anteil von Sozialwohnungen am Gesamtbestand in Baden-Württemberg immer weiter sinkt.
Mich würde noch interessieren, was ist denn beim Mietendeckel mit Menschen, die von ihrem Mieteinkommen abhängig sind? Also was halten Sie vom möglichen Härtefallantrag? Also konkret frage ich, weil ich aus Berlin von einer Frau gehört habe, die so kalkuliert hat, dass ihr Mieteinkommen ihr die Rente sichert, was eben durch den Mietendeckel so nicht mehr möglich wäre.
Völlig klar, da sprechen Sie auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Es gibt, Sie haben schon gesagt, Härtefalleinwand. Es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die in dem Berliner Mietendeckelgesetz enthalten sind, die genau darauf zielen, dass man Kleinvermieterinnen und Kleinvermieter auf jeden Fall schützen will. Also es geht nicht darum, dass man, wie den beschriebenen Fall, jemand, der sich sozusagen in der Voraussicht, dass seine Altersvorsorge nicht so hoch sein wird, sich eine Wohnung vermieten möchte. Das sind einerseits die Härtefalleinwände, die dann geprüft werden können. Und es sind auch Regelungen, dass der Mietendeckel zum Beispiel nur in Wohnobjekten gilt, wo mehr als zwei Wohnungen enthalten sind. Ja, also dass man praktisch, wenn jemand ein Einliegerzimmer vermietet und so weiter, dass es da gar nicht gilt. Das ist alles dort enthalten. Was finde ich aber schon wichtig ist, auch sich zu überlegen, ist, denke ich, dass der Linken nahestehende Rosa-Luxemburg-Stiftung hat jetzt kürzlich eine Studie mit dem Titel Wem gehört die Stadt rausgebracht, in dem sie schon eine Erhebung gemacht haben, wer eigentlich die Vermieter in dieser Stadt sind. Und da kam schon raus, dass jede zweite Berliner Wohnung einem Großvermieter gehört. Also genau deshalb finde ich, muss man mit dem Einwand auch aufhalten, der wird manchmal ein bisschen auch vorgeschoben und muss man sagen, wir werden alles tun und wir müssen sowas so konzipieren, dass es eben Kleinvermieter nicht trifft, nicht negativ trifft, dass es aber eben durchaus, das darf aber nicht als Gegenargument generell gebraucht werden und wir sind davon überzeugt, dass man das auch so konzipieren kann, dass es eben genau die soziale Wirkung hat, die man braucht, dass es bei Großvermietern, bei großen Wohnungsbaugesellschaften, die viel höhere, die auch hohe Gewinne haben, die Dividenden ausschütten, dass man dort ansetzt.
Gibt es sonst noch Kontraargumente, die Sie oft hören?
Ja, es gibt sozusagen eher so aus Fachkreisen gibt es vielleicht die Frage, und das ist natürlich auch eine der Herausforderungen, der wir uns stellen müssen. Jetzt ist Berlin ein Stadtstaat und das war relativ, also einfach war es nicht, das kann man nicht sagen. Es war auch ein langer Kampf und ein zähes Ringen um den Mietendeckel. Aber es ist natürlich noch wesentlich übersichtlicher, so ein Gesetz zur Begrenzung der Mieten in einem Stadtstaat einzuführen, als wie in einem Flächenstaat. Und das auf einen Flächenstaat zu übertragen, ist eben eine der Aufgaben, der wir uns stellen wollen im Zusammenhang mit der Landtagswahl, mit dem Landtagswahlkampf und den Konzepten, die wir da ausarbeiten. Da ist Verschiedenstes denkbar. Und es könnte eben zum Beispiel sein, dass man den Mietendeckel nur dort wirken lässt, also in den Gemeinden oder in den Gemeinden, die nach der Kappungsgrenzenverordnung des Landes Baden-Württemberg als angespannte Wohnungsmärkte charakterisiert sind, zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Sache, die generell noch umstritten und umkämpft ist, ist, dass der Mietendeckel wird ja, also CDU, CSU, die klagen ja, haben eine enorme Kontrollklage vom Bundesverfassungsgericht gegen den Berliner Mietendeckel angestrengt und denen ja, sagen wir mal, argumentatives Flaggschiff ist, dass sie anzweifeln, dass die Länder wirklich die Gesetzgebungskompetenz über diesen Bereich überhaupt haben. Ja. Wir sehen das anders. Wir gehen davon aus, dass es nach wie vor Sache der Länder ist. Wir sind auch nochmal ein relativ positives Zeichen in die Richtung ist, dass das Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag abgelehnt hat von einer Vermieterin, die gegen das Inkrafttreten der zweiten Stufe des Mietendeckels geklagt hatte. Natürlich, was uns auch negativ entgegengehalten wird, als negatives Beispiel ist, dass ein Volksbegehren in Bayern, das linke SPD, Mieterverein und verschiedenste andere Initiativen angestrengt hatten für einen 6-jährigen Mietenstopp, was noch mal nicht ganz das Gleiche ist als das, was wir wollen, aber sowas Ähnliches, dass das eben auch vom Landesverfassungsgericht dort für, auch wegen dieser sozusagen Länder sind gar nicht zuständig, dass es deshalb für unwirksam erklärt wurde. Abgesehen davon, dass wir dieses Urteil vielleicht auch ein bisschen kritisch sehen und anzweifeln würden, und das sind wir der Meinung, dass es auch um was anderes geht. Wir argumentieren ganz klar nicht auf der Ebene der einzelnen Mietverhältnisse, die durch die Mietpreisbremse und das bürgerliche Gesetzbuch allgemein geregelt sind, sondern wir wollen wirklich, wir betonen den öffentlich-rechtlichen Charakter davon, dass wir wirklich eine Gesetzgebung für die Wohnungswirtschaft in Baden-Württemberg wollen, die Obergrenzen festsetzt und deshalb auch was anderes regelt, als was schon bundesgesetzlich geregelt wird. Aber gut, das sind natürlich jetzt ein bisschen Details. Und selbst wenn, sind wir jetzt nicht unbedingt der Meinung, dass es nur um Paragraphen und alle diese Dinge geht. Das Wichtige ist aus unserer Sicht, dass wir eine griffige Forderung mit dem Mietendeckel gefunden haben, der dieses, sagen wir mal, überall in der Bevölkerung verbreitete Gefühl und diese Empörung, dass es nicht angehen kann, dass mit dem Menschenrecht auf hohen Profite gemacht wird. Und diesen Gefühl, dieser Empörung wollen wir auf eine griffige und einfache Forderung bringen. Und da halten wir den Mietendeckel für sehr geeignet. Wir versuchen mit der Mietenbewegung zusammen dieses Ziel durchzusetzen. Wir werden die Landtagswahlkampagne dazu benutzen. Wie auch immer das alles ausgeht, wir werden natürlich in der Kampagne zur Bundestagswahl mit dieser Forderung genau weitermachen. Es gibt ja tatsächlich auch schon ein bundesweites Bündnis, das sich für den bundesweiten Mietenstopp einsetzt. Das hat zum ersten Mal auf Einladung, ich glaube, des Bayerischen Mieterverbands, die im Oktober diesen Jahres in Nürnberg hatte, das erste Vernetzungstreffen stattgefunden. An sowas beteiligen wir uns auch und denken, ja, genau, und arbeiten auf dieses Ziel hin, die Menschen und die Mieterinnen und Mieter in Baden-Württemberg und überhaupt in der Republik vor steigenden Mieten zu schützen.
Jetzt Sie als derjenige, der in der Materie drin ist, haben Sie sonst noch was hinzuzufügen, worüber wir jetzt vielleicht noch nicht gesprochen haben?
Was ich auch immer wichtig zu bedenken finde, ist, dass wir der Meinung sind, dass man einfach die Wohnungswirtschaft und damit letztendlich ja das Menschenrecht auf eine bezahlbare Wohnung nicht dem Markt überlassen kann und setzen uns deshalb für ein viel stärkeres staatliches Engagement ein. Und ein Teil der Misere, oder wenn man das historisch betrachtet, ist ja, dass in der, sagen wir mal, Bundesrepublik in den 30, 40 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hat noch eine Wohnungsgemeinnützigkeit gegolten. Das heißt, dass ein ganz großer Teil von genossenschaftlichen, von Wohnbaugesellschaften und anderen Wohnbaugesellschaften gemeinnützig waren. Das heißt, die waren verpflichtet, keine Profite zu machen, beziehungsweise nur die Profite waren sehr, sehr stark begrenzt und im Gegenzug haben sie staatliche, nicht Subventionen bekommen, aber sie waren bei allen möglichen Steuern entlastet. Und so gab es in der ganzen frühen Nachkriegszeit, neben den auch damals schon überwiegenden Privatvermietern, gab es einen ganz großen Block von gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften, die ungefähr 20% des Wohnungsangebots ausgemacht haben. Und mit der Abschaffung der Wohnungsbaugemeinnützigkeit haben sich diese ganzen Fehlentwicklungen haben die unter anderem deswegen ihren Anfang genommen. Sind Wohnungsbestände privatisiert worden in großem Stil. Und wichtig, worauf ich hinaus wollte, wenn ich sage, höheres staatliches Engagement, höhere staatliche Investitionen. In den 90er Jahren war es so, dass die Bundesrepublik 4,5 Milliarden Euro im Jahr investiert hat in die Wohnungswirtschaft. Man hat die Gemeinnützigkeit am Wohnungsmarkt abgeschafft mit dem Argument, das kostet zu viel, man will sich diese Steuererleichterung für die Wohnbaugesellschaften sparen. Jetzt, 30 Jahre später, ist es so, dass der Staat jährlich eher über 8 Milliarden Euro im Jahr in die Wohnungswirtschaft investiert. Also es ist überhaupt nicht zu einer Kostensenkung dadurch gekommen. Aber der große Unterschied ist jetzt, man könnte sagen, es ist ja gut, wenn der Staat scheinbar doch noch mehr investiert. Aber jetzt ist es so, dass sich das Verhältnis von der sogenannten Subjekt- zur Objektförderung umgekehrt hat. Früher war ein Großteil der Investitionen in die Wohnungswirtschaft dahingehend, dass man damit diese gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften gefördert hat und die haben dann langfristig und dauerhaft bezahlbaren Wohnraum geschaffen. Heute ist es so, dass 2/3 der Wohnbau, der Investitionen in die Wohnungswirtschaft in die sogenannte Subjektförderung fließen. Das heißt, es sind konkret 2 Dinge. Das ist das Wohngeld und das sind die Kosten der Unterkunft, also der Anteil, der fürs Wohnen gezahlt wird für Menschen, die im SGB II oder im Volksmund heißt im Hartz-IV-Bezug stehen. Und das ist im Prinzip Geld, das ja direkt weitergereicht wird in die Taschen von Vermieterinnen und Vermietern, die überhöhte Mieten verlangen. Das heißt, es ist ein großer Anteil staatlicher Ausgaben, der letztendlich direkt in die Taschen der gewinnorientierten Wohnungswirtschaft weitergeleitet wird. Und wir sagen, warum ist es denn nicht viel sinnvoller, wenn man dieses Geld gleich dafür verwendet, um dauerhaft, langfristig im öffentlichen Eigentum bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und das ist unsere Position. Deswegen wir sagen, die Kommunen und vielleicht auch das Land über eine zu gründende Landeswohnungsbaugesellschaft sollen selbst auf eigenen Flächen in bezahlbaren Wohnraum investieren.
Filippo Capezzone und die Linke Baden-Württemberg fordern also einen Mietendeckel für Baden-Württemberg. Eine Bremse reicht nicht, man brauche einen Rückwärtsgang. Das würde bedeuten, dass Mietsteigerungen untersagt sind und Mietobergrenzen festgelegt werden. Die Mieten, die dann mit einer bestimmten Prozentzahl über dieser Grenze liegen, müssen gesenkt werden. Die hohe Wohnkostenbelastung bringe auch gesellschaftliche und ökologische Folgen mit sich und werde durch Corona weiter verschärft. Persönlich fand ich es spannend, dass Capezzone die Grund- und Bodenpolitik von Ulm im Gegensatz zu Stuttgart lobt. Vor allem, dass städtische Grundstücke in Ulm nicht privatisiert werden. Free FM.